Herzlich willkommen zur dritten Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung. Sie hören gerade die erste Folge und in dieser dritten Staffel geht es um das Thema Arbeit und Dienstleistung im 21. Jahrhundert, die Rolle des Menschen in künftig stärker digitalisierten Arbeitsprozessen. Mein Name ist Michael Stein. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Schon die dritte Staffel also dieses Podcasts und es wird nicht die letzte sein. Mit diesem Podcast begleiten wir ja die mehrteilige Veranstaltungsreihe Zukunftsforum Weiterbildung. Vielleicht waren Sie ja auch selber live in einer oder mehreren Veranstaltungen dabei. Wenn nicht, macht das aber auch nichts, denn wir nehmen uns in jeder Folge ein abgeschlossenes Thema vor. In den Online-Veranstaltungen sind jeweils Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Mitarbeitende aus der Weiterbildungspraxis zu Wort gekommen und haben dann auch mit den Teilnehmenden diskutiert. Wir wollen uns in den einzelnen Folgen dieses Podcasts einzelne Aspekte aus diesen Vorträgen noch einmal etwas näher anschauen. Die Rolle des Menschen in künftig stärker digitalisierten Arbeitsprozessen. So lautete das Thema der dritten Veranstaltung des Zukunftsforums Weiterbildung. Und ein spannender Input aus der Wissenschaft drehte sich um den Zusammenhang von digitaler Transformation und organisationalem Wandel. Also, was macht die Digitalisierung mit den Weiterbildungsinstitutionen, könnte man sagen. Professor Dr. Esther Winter hat sich in ihrem Vortrag mit diesem Thema beschäftigt und ich bin jetzt noch einmal mit ihr verbunden. Hallo Frau Winter.
Hallo Herr Stein, grüße Sie.
Frau Winter, Lernräume. Lassen Sie uns erstmal über diesen Begriff ein bisschen reden. Lernräume gestalten, wenn man sich das anguckt, das bedeutet wahrscheinlich für viele Mitarbeitende in der Weiterbildung vor allem so, wie viele Tische braucht man, wie sollen die Sitzplätze stehen, wie sollen die angeordnet sein, damit alle diejenigen oder denjenigen, der da vorne steht, gut sehen können. Aber hinter dem Begriff von Lernräumen, da verbirgt sich ja doch deutlich mehr. Das ist, glaube ich, spätestens durch die vielen Online-Formate jetzt während der Pandemie auch deutlich geworden. Was hat sich denn durch den Digitalisierungsschub so mit Blick auf die Gestaltung von Lernräumen verändert?
Ja, eine spannende Frage. Also Sie stellen sich ja auch manchmal vor, Sie sitzen in Ihrem Wohnzimmer und haben dort Ihren Rückzugsraum, wo Sie sich erholen können. Mhm. Und Lernräume, es ist ein bisschen anders in der Wissenschaft beschrieben. Ja, man sagt, ein Lernraum ist all das, wo es uns möglich ist, Lerngelegenheiten wahrzunehmen. Ja, und das kann überall sein, das kann in der Natur sein. Sie gehen in den Wald und überlegen sich gerade, oh, was blüht denn da? Dann ist das ein Lernraum. Und im Rahmen der Digitalisierung haben sich Lernräume nochmal komplett neu erfunden, weil eben nicht der klassische Schulraum oder das klassische Kurszimmer oder eben eine Naturkunde-Umgebung, Lernraum ist, sondern eben auch die weite digitale Welt. Und das macht eine ganze Menge mit den Menschen. Das verändert die Sicht auf das Lernen. Also tatsächlich im Kopf passiert da ganz viel. Und was wir erleben, gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung, ist, dass sich Lernräume so aufspalten können, dass dieses spielerische Lernen, das, was Sie von Kindern kennen, ne, wenn die so Sozialverhalten lernen oder Sprache lernen, dass das eben auch jetzt bei den Erwachsenen wieder mehr Einzug hält und auch gewünscht ist und erlaubt ist, spielerisch, implizit zu lernen.
Mhm. Das heißt also, das ist doch deutlich mehr als der Videokonferenzraum.
Ja, natürlich. Der Videokonferenzraum ist eigentlich etwas, was wir meiden wollen. Also der Videokonferenzraum ist in dem Sinne kein klassischer Lernraum, sondern er ist eigentlich ein Kommunikationsraum, ein Ort, in dem man sich austauschen kann, sich vielleicht digital nicht ganz so einsam fühlt. Aber Lernraum ist es nicht. Das greift zu kurz. Für Lernräume braucht es immer Lerngelegenheiten. Und das hieße in dem Videokonferenzraum, wenn mein Gegenüber mir eine spannende Geschichte erzählt oder wenn mein Gegenüber mich herausfordert, dann wird es zum Lernraum. Mhm. Der Raum selbst ist kein Lernraum für sich genommen.
Mhm. Sie haben gerade auch den Begriff implizites Lernen benutzt. Also das haben Sie in Ihrem Vortrag auch gesagt. Was muss man sich darunter vorstellen, also unter implizitem und explizitem Lernen?
Ja, das implizite Lernen ist eigentlich das, was wir als unbewusstes Lernen beschreiben. Mhm. Die Frage ist, ob man wirklich immer unbewusst lernt. Ja, und wenn Kinder eine Sprache erlernen oder Sozialverhalten erlernen, das passiert nebenbei, einfach so, im täglichen Leben. Und Erwachsene haben diese Fähigkeit häufig eingebüßt. Ja, sie sagen, ich nehme mir etwas vor, ich lese ein spannendes Buch oder ich möchte begreifen, wie eine spezifische Technik funktioniert. Das heißt also, es gibt immer einen Anlass, aus dem heraus wir lernen. Und durch das Digitale sind diese Anlässe vielfältiger geworden oder diese Anlässe sind einfacher greifbar. Und das heißt, auch wir Erwachsene kommen, wenn wir das denn wollen und wenn wir das zulassen, häufiger in die Lage, eben dieses unbewusste, spielerische Nebenbeilernen mit uns einfach geschehen zu lassen. Und das ist eigentlich toll. Das ist das, was Digitalisierung wirklich als Bereicherung ja macht.
Wenn man sich mal die Geräte anguckt, mit denen ja solche digitalen Veranstaltungen, digitale Kurse zum Beispiel auch stattfinden, Computer, Smartphone, das hat ja bei uns jetzt mittlerweile so ziemlich jeder oder zumindest sehr viele Menschen. Und wenn Lernen jetzt über solche digitalen Endgeräte stattfindet, dann müsste das doch eigentlich alles deutlich leichter gehen, weil es ja so, wie Sie gerade auch sagten, nebenbei auch stattfinden kann zum Beispiel. Aber so einfach ist das nicht, oder?
Nein, so einfach ist es definitiv nicht. Vielleicht haben Sie das mal beobachtet, wenn Sie in der Straßenbahn sitzen oder ähnliches und dort einfach Menschen auf ihr Smartphone gucken sehen. Na, dann passiert in der Regel Folgendes. Entweder wird kommuniziert, das heißt halt über die verschiedenen sozialen Medien wird was gepostet oder es wird was geliked oder es wird tatsächlich sehr stark auf Kommunikationswege abgestellt. Wirklich ein Lernmaterial ist es nicht. Ja, also auch wenn Sie Personen einfach auf der Straße mal fragen, wozu nutzen Sie eigentlich Ihre smarten Geräte? Dann ist ganz häufig die Antwort zum Kommunizieren, zum Austauschen. Und das erleben wir auch, wenn wir uns in ganz normale Lernsettings bewegen. Das heißt, wir müssen sehr viel didaktische Anstrengung dort hinein investieren, dass man aus diesen Smartphones tatsächlich auch Lerngeräte macht, dass man aus den Padlets Lerngeräte macht. Und hierfür braucht es sehr viel didaktisches Feingespür und eben die Idee, wir können in die technischen Geräte hinein interessante Lerninhalte, Lernkontext geben.
Gibt es denn mittlerweile genügend gute didaktische Konzepte eben für solche digitalen Lernformen und auch eben abgestimmt auf diese digitalen Endgeräte, mit denen wir täglich umgehen?
Ja und nein. Also es gibt sehr viel für den Schulbereich, wo ich sagen würde, das ist didaktisch gut gemacht. Da gehören auch Podcasts dazu im Übrigen. Ne? Es gibt sehr spannende Podcasts so über naturwissenschaftliche Themen, über den Zusammenhang von Welt. Solche Dinge sind sehr weit verbreitet und auch didaktisch sehr gut. Wenn wir uns ganz klassische Themen anschauen, die Erwachsenenbildung interessieren, politische Bildung beispielsweise oder Alphabetisierung, Grundbildungsfragen, da gibt es große Nachholbedarfe mit großen Chancen, weil wir einfach wissen, dass gerade Personen, die in diesen Themenbereichen interessiert sind, eigentlich darauf warten, dass solche digitalen Formate stärker tatsächlich beworben werden, stärker verfügbar sind.
Gibt es denn Erkenntnisse darüber, welche Menschengruppen das sind, die besonders dann auch von solchen digitalen Lernangeboten profitieren?
Wir wissen, dass gerade Menschen, die abgeschnitten sind von klassischen Bildungsprozessen, na, das sind Erwerbslose, Ältere, Menschen, die auf den Dörfern leben, dass die leider auch von digitalen Angeboten nicht so stark profitieren, wie wir uns das wünschen würden. Ja, normalerweise sagt man ja, durch die Digitalisierung kommt Bildung in jede Ecke. Und das schafft Digitalisierung auch, aber dafür braucht es eben diese Angebote und es braucht natürlich auch die entsprechenden Infrastrukturen. Und das ist etwas, was meines Erachtens in Deutschland fehlt, es braucht eine spezifische Symbolik. Na, also digitales Lernen macht Spaß, digitales Lernen gehört dazu. Das ist sowas wie ein Lifestyle. So, und das haben wir hier noch nicht, sondern hier geht es sehr stark noch um Kommunikation und weniger ums Lernen.
Ich möchte mal auf die Konzepte zurückkommen, wenn es eben noch zu wenig gibt, gerade auch im Bereich der Weiterbildung an guten didaktischen Konzepten. Was müsste man denn tun, was müsste denn passieren, um einfach ja so die Entwicklung und das Entstehen von didaktischen Konzepten einfach stärker zu forcieren, ja, dass wir es dann irgendwann haben?
Ich würde die Frage vielleicht anders formulieren. Also es gibt nicht zu wenige didaktische Konzepte, es gibt zu wenig geprüfte didaktische Konzepte. Mhm. Also Sie können sich vielleicht vorstellen, in den letzten 2 Jahren ist in den Institutionen richtig die Post abgegangen. Also da haben wirklich die Lehrkräfte in allen Institutionen haben über Gebühr gearbeitet, haben wirklich versucht, Dinge auf die Beine zu stellen. Und das hat vielerorts sehr gut geklappt. Was wir aber jetzt nicht wissen, ist, hat es gut geklappt im Vergleich zu dem Alten oder ist es optimal im Hinblick auf das Neue? Das heißt also, können wir mit diesem ganzen didaktischen Material, was jetzt vorliegt, können wir da Lernprozesse tatsächlich verbessern? Können wir sie besser steuern? Können wir die Lernerfolge besser sichern? Und das braucht es. Und hierfür sind die Institutionen aber nicht vorbereitet. Das ist auch häufig nicht Auftrag der Institutionen, sondern was man hier jetzt ja einfach machen müsste, wäre Forschung. Das heißt, also hier kämen die Universitäten ins Spiel, um zu zeigen, an welchen Stellen eignet es sich denn, mit digitalen Formaten zu arbeiten. An welchen Stellen gehe ich lieber ins Hybride oder ins komplett Analoge zurück? Und solche Fragen, die sind jetzt zu beantworten und das finde ich extrem spannend, einfach weil wir in der beruflichen Bildung feststellen können, dass sich nicht alles eignet, um digital vermittelt zu werden. Viele Dinge aber natürlich durch Digitalisierung erheblich profitieren.
Wie sehr haben denn ja auch die Institutionen selber, da sind wir ja jetzt gerade, also die Weiterbildungseinrichtungen selber, wie sehr haben die sich verändert durch das, was wir im Moment ja alle erleben, durch diesen Digitalisierungsschub? Gibt es da auch eine Transformation im Grunde, die man sehen kann, die man spüren kann?
Definitiv. Also mein Eindruck ist, dass die Weiterbildungsinstitutionen, nicht alle, aber einige, tatsächlich so eine Art Schock erlebt haben, so eine Art Digitalisierungsschock. Mhm. Dem sie aber positiv begegnet sind. Also das muss man an dieser Stelle ganz klar festhalten. Also es gab aus meiner Beobachtung heraus keine Institution, die gesagt haben, machen wir nicht, wollen wir nicht, sind wir nicht. Sondern es gab einen sehr schönen, reflexiven Prozess. Was können wir leisten als Institution auch im Digitalen? Und dieser Transformationsprozess hält an. Das heißt also, man macht sich Gedanken darüber, wie sieht das aus mit unseren Angeboten, wie sieht das aus mit Konkurrenz, das ist ein Thema. Also wenn gute Angebote von anderen Institutionen vorliegen, werden dann die klassischen Angebote, die ich bislang vorgehalten habe als Institution, dann noch nachgefragt. Das spielt in der Weiterbildung eine große Rolle. Und hier sind die Institutionen im Austausch. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung. Quasi Digitalisierung befördert analogen Austausch zwischen den Institutionen. Und das merkt man an den unterschiedlichen Formaten. Also die Volkshochschulen sind in permanenten Austausch. Die privaten Weiterbildungsanbieter unterhalten sich miteinander. Also da entsteht etwas, was durch Digitalisierung angestoßen ist und was durch Digitalisierung analog profitiert.
Mhm. Und wo klemmt's? Also was kann behindernd sein, hemmend sein, was so die Transformation von Bildungseinrichtungen angeht?
Es hängt bei den Wünschen der einzelnen Akteure. Mhm. Ja, wir können in die Institutionen schauen. Da finden wir Kursleitende, Lehrkräfte vor, die nicht ganz so glücklich sind mit diesem Digitalisierungstrend. Wir können in die Gruppe der Teilnehmenden schauen. Auch dort gibt es viele, die nicht unbedingt sagen, hey, darauf habe ich gewartet mein ganzes Leben lang. Es gibt, wenn wir über Stellschrauben uns unterhalten, wie man Digitalisierung stärker in die Institutionen bringt, wie man digitalisierte Konzepte stärker quasi an den Kunden bringt, gibt es immer Hemmnisse auf beiden Seiten. Ja, also die Institution mit ihren Akteuren, also mit ihren Lehrkräften und die Teilnehmenden, die eben auch Erwartungen haben, wie sieht so ein Kurs aus. Also ist die Erwartung erfüllt, wenn ich eine Sprache komplett über digitale Medien erlerne, oder ist diese Erwartung dann eben nicht erfüllt, weil ich mir gerne einen Besuch in dem Land vorstelle, begleitet, wo ich mir einen Native Speaker vorstelle, mit dem ich bei einem Kaffee Smalltalk halten kann oder ähnliches. Solche Konzepte brauchen eben einen Abgleich Und da sind die Institutionen meines Erachtens aber auf gutem Wege, so einen Ausgleich zu finden zwischen dem, was Bedarfe sind und dem, was sie im Angebot realisieren können.
Also die Zeit arbeitet sozusagen dann für uns alle.
Die Zeit arbeitet für uns alle. Und die Zeit hat sich so ein bisschen beschleunigt durch die letzten 2 Jahre. Ich glaube aber, dass sie jetzt einen Moment auch stehen bleibt. Na, also dass es einen großen Bedarf gibt, sowohl bei den Lehrkräften als auch bei den Teilnehmenden, sich stärker wieder analog auszutauschen. Mhm. Dieser Stillstand hält aber nur kurz an. Also meine Prognose ist, dass schon zum Ende dieses Jahres diese Digitalisierung wieder neuen Schub bekommt. Einfach weil man gemerkt hat, dass es einfacher ist, kostengünstiger, auch spannender, wenn man gute Lerngelegenheiten digital wahrnehmen kann. Mhm.
Ich denke nochmal an den Vortrag, den Sie beim Zukunftsforum gehalten haben. Da war ein Satz, der ist mir noch in Erinnerung geblieben. Organisatorischer Wandel braucht Pragmatismus. Vielleicht können Sie das nochmal mit Inhalt füllen. Was meinen Sie damit?
Das ist eine der zentralen Beobachtungen. Diese Beobachtung ist nicht nur pandemiegetrieben. Also jedes Mal, wenn wir versuchen, Veränderungsprozesse in Institutionen anzustoßen, stehen wir häufig vor dem Problem, man will einen großen Wurf. Na, man möchte alles verändern, man möchte neu denken. Das scheitert. Die Forschungen im Bereich der organisationalen Veränderung zeigt uns, es braucht kleine Schritte, begleitete Schritte und eben diese Form von Pragmatismus, dass man sich sagt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das jetzt nicht klappt. Wir haben ja nächstes Jahr noch Zeit dafür. Sondern wir schauen jetzt, an welchen Stellen es besonders stark drückt. Und diese Schuhe weiten wir dann und an dieser Stelle gehen wir in die Veränderungsprozesse hinein. Das ist mit Pragmatismus gemeint. Mhm. Das heißt also, diese Grundidee, ich muss jeden überzeugen, damit ein Veränderungsprozess funktioniert, muss nicht sein. Man muss nicht jeden überzeugen. Hauptsache, man hat die Meinungsführer mit an Bord. Mhm. Oder dass man sagt, alle müssen komplett anerkennen, dass Digitalisierung einen größtmöglichen Nutzen generiert. Auch das ist nicht wichtig. Na, es muss einfach nur anerkannt werden, dass es eine Veränderung mit sich bringt, wenn wir digitale Medien einsetzen. Mhm. Also das ist diese Form von Pragmatismus. Einfach mal locker lassen und zu sagen, wir kriegen das an der Stelle auch hin mit kleineren Schritten.
Mhm. Wir schaffen das.
Wir schaffen das.
Sie haben ja eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, wie sehr digitale Transformation in den Weiterbildungseinrichtungen, Weiterbildungsinstitutionen tatsächlich schon läuft, schon stattfindet. Gibt es Ergebnisse, die so besonders interessant sind, die Sie überrascht haben vielleicht?
Überrascht nicht, sondern etwas, was die Forschung eigentlich der letzten Jahrzehnte bestätigt. Was wir herausgefunden haben, ist, dass es eine große Bandbreite gibt, also Institutionen, die sehr gut auf dem Weg der Digitalisierung sind und eben Institutionen, die das noch nicht sind. Und was man dann feststellt, ist, dass sich diese Schere zwischen digital affinen Institutionen und digital eben nicht affinen Institutionen, dass die sich vergrößert. Das ist nicht gut. Mhm. Ja, es manifestiert sich so dieser innere Glaube, wir können das auch ohne oder wir können es nur mit. Und was wir eben in der Studie herausgefunden haben, ist, dass die Einstellung der jeweiligen Lehrkräfte und dann aber auch die Einstellung der jeweiligen Teilnehmenden massiv davon geprägt ist, wie sich die Institution verhält. Also eine digital gut aufgestellte Institution hat auch stärker digital affine Teilnehmende und digital affine Kursleitende, als das eine Institution hat, die eben digital hinten dran steht. Und damit entstehen Entwicklungsprozesse, die sich so einfach eben nicht einfangen lassen. Na, wo wir immer wieder eben, das haben wir in ganz verschiedenen Bildungssektoren, dass sich diese Scheren verbreitern, einfach weil durch die Kraft der Institution, durch dem, was die Institution vorgibt, auch so Wahrnehmungen sich manifestieren können, ne? Überzeugungen auch sich manifestieren können.
Mhm. Nun gibt es aber ja auf der anderen Seite auch Dozierende, Lehrende, die solchen digitalen Lehr- und Lernformen, sagen wir mal, eher ablehnend gegenüberstehen oder, wenn wir es mal anders formulieren, die eigentlich eher analog weitermachen wollen, die eigentlich eher analog unterrichten und lehren wollen, einfach weil ihnen das mehr Spaß macht, weil sie Erfahrungen darin haben und weil sie davon überzeugt sind, dass es eigentlich der bessere Weg ist. Kann man die auch kriegen? Kann man die auch überzeugen? Und wenn ja, wie?
Ja, ich gebe niemanden auf. Also wir können auf jeden Fall auch Pädagogen überzeugen, die sehr stark analog ihre eigene Sozialisation sehen. Und der Weg ist eigentlich ganz einfach. Also wir gehen immer davon aus, und das zeigt sich auch, dass Pädagogen in der Regel immer das Ziel vor Augen haben, ich möchte meinen Teilnehmenden, meinen Lernenden etwas beibringen. Mhm. Und ich möchte, dass sie dabei auch Spaß haben, dass sie motiviert sind, dass sie sich selber weiterentwickeln. Und wenn man jetzt eben zeigen kann, und das ist Aufgabe der Forschung, dass durch digitale Angebote an der einen oder anderen Stelle Lernen einfach einfacher passiert, mit mehr Freude passiert, nachhaltiger passiert, mit einem höheren Transferpotenzial passiert, dann hat man solche Pädagogen auch relativ schnell überzeugt, wenn man ihnen die Arbeit abnimmt. Also die Grundidee ist zunächst erst einmal, ihnen mit Konzepten zu begegnen, zu sagen, hier, probier das doch mal aus. Meine Erfahrung ist, das klappt ganz gut. Du musst ja eigentlich nichts machen. Das ist relativ fixes, vorbereitetes Material. Dann hat man solche Pädagogen auch relativ schnell überzeugt.
Und welchen Stellenwert hat dann das Thema Technik? Das ist ja auch nochmal was, was bei vielen oder bei manchen Dozierenden ja so eher hemmend wirkt. So die Angst davor, dass das nicht funktioniert, dass das irgendwie technisch nicht funktioniert.
Ja, also hier spielt auch die Zeit uns in die Karten. Das merkt man selbst, also dass man quasi die Endgeräte werden immer intuitiver bedienbar. Und das macht sich auch in der Technik im Klassenraum bemerkbar. Also die Dinge haben eine höhere Konnektivität, als sie noch vor ein paar Jahren haben. Die Technik ist weniger angsteinflößend. Sie sieht ja zum Teil fast menschlich aus. Also ist auch an der Stelle verändern sich Verhaltensmuster, weil die Technikkomponente in den Hintergrund rückt, weil die Bedienung einfach einfacher wird. Aktuell ist das nach wie vor ein Thema. Also aktuell ist so die Angst, ich baue das jetzt auf und dann klappt das nicht und dann funktioniert mein didaktisches Konzept nicht. Das ist häufig noch verankert und hier hilft ja Barriereabbau. Einfach zu zeigen, immer wieder zu üben und darzustellen, es funktioniert. Die Technik lässt dich nicht im Stich, sie ist da. Na, und wenn es dann mal nicht funktioniert, ist das auch nicht schlimm, weil man dann eben als gut ausgebildeter Pädagoge auch einfach umswitchen kann und dann eben andere Dinge ja pädagogisch so anbieten kann, dass damit eine Lerngelegenheit und auch ein Mehrwert im Lernen entsteht. Pragmatismus an der Stelle wieder. Mhm.
Professor Dr. Esther Winter, Bildungswissenschaftlerin an der Uni Duisburg-Essen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich, Herr Stein.
Das war Folge 1 von Staffel 3 des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung. Veranstalter des Zukunftsforums ist die Supportstelle Weiterbildung Qualis NRW in Kooperation mit dem Landesverband der Volkshochschulen von NRW und dem Gütesiegelverbund Weiterbildung. Mehr Infos zu der Veranstaltungsreihe finden Sie übrigens im Netz unter supportstelle-weiterbildung.nrw.de. Noch einmal supportstelle-weiterbildung.nrw.de. In der nächsten Folge geht es auch um Arbeit und Dienstleistung im 21. Jahrhundert, dann mit einem Gast aus der Weiterbildungspraxis. Das war's. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns.